Ja, guten Tag. Heute mal wieder ein neuer Podcast von mir mit einem interessanten Gast. Ich begrüße meinen Kollegen, darf ich sagen, Burkhard Jahn, gerade pensioniert, Polizeibeamter beim Polizeipräsidium Köln gewesen, so wie ich auch. Hallo Burkhard, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, danke für die Einladung.
Ich habe ja diesen Podcast, Burkhard, gemacht, um mit vielen Leuten aus unterschiedlichen Professionen zu sprechen. Und meine Philosophie ist ja, mit Leuten zu reden und nicht über sie. Eine meiner Forderungen, politischen Forderungen, ist ja die Stärkung, und ich gehe ja soweit auch als Landespolitiker, die Verdopplung der sogenannten Fädelsbeamten oder Bezirksbeamten. Und mit wem sollte man sonst reden, als nicht mit jemandem, der das Jahrzehnte gemacht hat? Also die genaue Zahl oder was du gemacht hast, kannst du ja sagen. Aber du bist ja nun wirklich ein erfahrener Bezirksbeamter, jemand, der direkt bei den Menschen war und der einen ganz besonderen Part in Köln ziemlich lange betreut hat als Polizeibeamter. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, zu dir als Person, was du da gemacht hast und um welche Gegend es sich in Köln handelt.
Ja, gut. Vielleicht das wichtigste Ereignis vielleicht polizeilich heute, wir treffen uns hier an einem Tag, wo wir sowas wie ein Jubiläum haben, 10 Jahre nach der Love Parade, ja. Ein dramatisches Ereignis, und ich hoffe nicht, dass das in irgendeiner Form ein Zeichen ist. Aber was uns auch in unserer Einstellung, in unserem Wahrnehmen doch deutlich beeinflusst hat, das fällt mir heute so ein, als ich dachte, Mensch, eine Einladung zu einem Tag, wo auch das jetzt gerade sich jährt. Ich bin, Andreas, nicht jetzt so im offiziellen Sinne Bezirksbeamter gewesen, sondern ich bin den letzten 12, 13 Jahre nicht, aber natürlich Präsenzbeamter gewesen. Rund um den Dom der Altstadt, ich sag mal, eigentlich war die gesamte Kölner Innenstadt so mein Bezirk. Jetzt weniger im Sinne einer Funktionszuordnung Bezirksbeamte, das ist ja legal definiert, aber ich war halt Angehöriger eines Teams, eines Präsenzteams, und habe dort eben als Streifenbeamter meine Quadratmeter und meine mir anvertrauten Menschen betreut. Das war ganz stark eine selbstgewählte Aufgabe, ist aber auch, sag ich mal, so mit den jeweiligen Inspektionsleitern so vereinbart worden.
Aber von den Inhalten eine klassische Arbeit eines Fädelsbeamten.
Ich denke, ja, das ist Kontakt, das ist Präsenz, das ist Ansprechbarkeit, auch Ansprechen. Das ist, sag ich mal, auch, was ich gesagt habe, Lagebeurteilung an Ort und Stelle, und das ist Aufklärung an Ort und Stelle. Wenn man Aufklärung ist auch definiert in den einschlägigen Vorschriften, aber ich denke, man kriegt heute Lagen, Sachverhalte, auch Kriminalfälle. Da muss man natürlich auch kriminalistische Gesichtspunkte berücksichtigen. Da muss man Vorschriften beachten. Da muss man auch mal Datensätze durchforsten. Aber ich denke mal, nur googeln und so reicht da nicht, sondern Aufklärung und Lagebeurteilung, Lagewahrnehmung hat was damit zu tun, mit den Füßen auf der Straße zu sein, um die Häuser zu ziehen und da mitzukriegen, was da so läuft, und auch einfach die Leute mal zu befragen. Nicht nur Google befragen, sondern eben auch die Leute befragen. Und da kriegt man was mit.
Und das hast du im klassischen Sinne 12 Jahre jetzt gemacht. Und zwar in welchem Bereich?
Jetzt da genau? Bin ich so reingeschlindert. Ich habe eigentlich die meiste Zeit meines dienstlichen Lebens bin ich eigentlich Dienstgruppenleiter gewesen. Also der Chef einer Truppe. Ja. Der Chef einer Truppe, die draußen die Arbeit macht, ne? Die Unfälle aufnimmt, die Einbrüche aufnimmt und die eine oder andere Situation versucht zu bereinigen. Und habe dann noch ein paar Jahre auch als Führungskräftetrainer und als Fortbilder und auch in der Beratung projektorientiert gearbeitet und habe mir irgendwann mal gedacht, das war so um 2007 herum, dass Polizei ja eigentlich immer noch ein verdammt guter Beruf ist und eine richtig gute Tätigkeit, und habe mich dann nach meiner Projektzeit dann wieder der Praxis angenähert, habe mal wieder reingeschnuppert, diverse Wachen besucht, Dienst mitgemacht und habe festgestellt, das ist immer noch der richtige Beruf. Und das musst du zwar jetzt vielleicht neu lernen, aber da gehst du jetzt mal hin und dann machst du das mal wieder. Und bin dann in der damaligen, also in der PI1 Stolkgasse, ne, früher war es Weidmark, jetzt ist Stolkgasse, bin ich dann ins Gespräch mit dem Inspektionsleiter gekommen und hat gesagt, ich glaube, ich könnte dich gut beschäftigen. Und dann haben die jemanden gesucht, der das auch gerne vielleicht im Spät- und Nachtdienst macht. Ja, und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. mit Blick auf Familiensituation, auf die und auch aufs Lebensalter war dann klar, dass man das nicht noch jetzt Jahrzehnte machen kann, sondern dass man schon gucken muss, wie man das familien- und gesundheitsverträglich gemacht. Und dann habe ich und dann war gab es ja damals die wirklich geniale Idee, so etwas zu schaffen wie einen Bezirks- und Schwerpunktdienst. Und das war, da bin ich dann auch aus diesen Reihen angesprochen worden unten als Dienstgruppenleiter, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und das schien mir eine ziemlich pfiffige und auch eine Idee zu sein, eine Organisationsform zu sein. Ich sage, wenn es die noch nicht gibt, dann sollte man die spätestens jetzt erfinden. Da bin ich auch, bei dieser Auffassung bin ich auch geblieben, wenngleich ich dann im Laufe der Jahre natürlich auch leider erkennen musste, dass da auch immer der Keim des Missbrauchs und des Verbratens drin steckte. Immer da, wo plötzlich jemand angeblich so frei oder irgendwie ungebunden arbeitet, da ist dann der Zugriff von oben doch sehr stark und den kann man auch für was anderes gebrauchen. Aber das war der Grund, dass ich gesagt habe, das ist das, was ich als Polizeibeamter eigentlich immer gerne machen wollte, Schutzmann sein, sich um seinen Püngel zu kümmern, ein Vertrauensverhältnis in irgendeiner Form herzustellen und dann, sag ich mal, so zu arbeiten, dass man der alten Dame auf der einen Seite über die Straße hilft, der Hilfe braucht, kriegt Hilfe und der böse ist, den muss man dann auch schon mal an den Hintern packen und dann mal einsperren oder sowas.
Die lernt man dann natürlich kennen, wenn man jeden Tag da ist und man arbeitet sehr viel präventiv. Man kann ja auch Kriminalität verhindern, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist.
Statistisch ist das schwierig, aber von der tatsächlichen Arbeitsleistung ist das wichtig, das, ja. Ja, ganz klar. So. Ist halt immer ein Diskussionsthema, da geraten halt die Statistiker und die Präventivleute oder so, die geraten dann schon mal aneinander.
Das ist ein Streit, aber ich glaube, dass die Realität den Präventivleuten doch in vielen Sachen recht gibt, weil das Arbeiten am und mit den Menschen und einfach bekannt zu sein, und man kann vieles über dich sagen, aber eins, dass du unbekannt in Köln bist, glaube ich nicht, weil du durch deine Arbeit natürlich mit vielen gesellschaftlichen Gruppen, sagen wir vom Kardinal bis zum Obdachlosen zu tun hattest, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und dann bekommt man ja wirklich einen umfassenden Blick, was passiert in der Innenstadt von Köln.
Klar, fairerweise muss man sagen, auch das ist natürlich immer nur eine eingeschränkte Perspektive. Das ist auch immer nur, sind auch immer nur Ausschnitte. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ich viele Ausschnitte
und die geben ein Ganzes
bekommen habe.
Und die geben dann irgendwann ein Ganzes. Und so wie ich dich in den Jahren wahrgenommen habe als Kollege und später dann auch, als ich im Landtag war, auch manchmal als Ratgeber, das waren immer die richtigen Ratschläge. Das war auch immer das, was auf dem Punkt war, auch bei kritischen Situationen. Aber vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie sah denn dieses Leben da aus? Um was für Sachen hast du dich gekümmert oder mit welchen Situationen musstest du dich auseinandersetzen? Da waren ja auch große Events in der Zeit. Ne?
Genau, man wird immer gerne danach gefragt, wie war es denn in Silvester Nacht und so. Aber ich habe natürlich viel, viel, viel interessantere, schönere und auch, sag mal so, ganz positive Erlebnisse, nicht nur am Dom, sondern in der Stadt insgesamt gemacht. Ich sag mal, ich habe alleine jetzt in der gesamten Zeit, ich bin ja auch schon als kleiner Streifenbeamter Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er am Weidmarkt tätig gewesen, aber da war ich halt nicht so der Bezirksfreak. Papstbesuche, jede Menge. Wir haben am Dom so tolle Kunstveranstaltungen gehabt, Konzerte oder auch irgendeine andere Form von Performances, die waren einfach so gut. Wir haben große Demonstrationen gehabt, schwierige, aber auch einfach, sagen wir mal so, Sachen, die rund gegangen sind, die auch toll waren und die auch was politisch auch was bewirkt haben. Also da war immer irgendwas Tolles los, das ist der Knackpunkt. Gleiches gilt für viele andere Bereiche in der Stadt. Es gibt viele tolle Sachen, die ich erlebt habe. Jetzt die Zeit des Bezirksteams in den letzten Jahren, da ging es einfach darum, sag ich mal, auch die Netzwerke zu bespielen, die Netzwerke zu pflegen, sowohl im Bereichen so der Sozialarbeit im weitesten Sinne, ob das jetzt im Bereich Obdachlosigkeit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt, Umgestaltung der Stadt oder wie auch immer die unterschiedlichen Dinge waren. Zum Beispiel zum Thema Drogenkriminalität gibt es auch ganz erfolgreiche und gute Netzwerke, da so der auch der Abgeordnete der Inspektion sein zu dürfen, in so einem Vertrauensverhältnis zur Chefetage, das war auch
schon Privileg, so, ne?
Das war ist Privileg, ganz ja. klar. Da muss ich zwar ab und zu mal musste ich mir dann auch den Vorwurf gefallen lassen, du bist Polizist, du bist nicht Sozialarbeiter, war ich auch nicht, aber das kann man gut begründen, weil die Dinge hängen nun mal zusammen. Es gibt nicht nur Polizei, nicht nur Juristen und nicht nur Sozialarbeiter. Ich denke mal, in der Kooperation, das ist das Gebot der Zeit gewesen. Und
es ist immer noch und das Verständnis untereinander. Und wenn ich mir jetzt so aktuelle Situationen wie Ebertplatz oder Klotwigplatz angucke, da brauchen wir doch dieses Zusammenspiel.
Da muss ich immer aufpassen, dass ich da nicht in so eine Arroganz verfalle, wo ich sage, da haben viele von uns Bezirkspolizisten oder Straßenpolizisten haben da viele Sachen ja auch schon, sag mal so, im Vorfeld haben die Zeichen ja schon gesehen. Und da muss man ja vorsichtig sein, dass man nicht sagt, Mensch, hast du mal wieder besser gewusst oder so. Aber richtig ist, wer mit den Füßen auf der Straße steht und die Nase da in den Wind hält, der kriegt schon was mit. Und da sind eben die Entwicklung Ebertplatz oder die Entwicklung Heinrich-Böll-Treppen, die waren erkennbar. Da gibt es Zeichen für. Die kommen nicht immer alle so, wie man sieht, aber doch viel. Und jetzt sind viele Sachen werden jetzt besser geregelt, werden jetzt professioneller angegangen. Und dann steht plötzlich in der Zeitung, ja, am Klotwigplatz gibt's Theater. Ja, das ist nichts Neues für einen, der da sich stundenlang und tagelang und jahrelang aufgehalten hat.
Für mich ist das ja das, was du jetzt alles sagst, ist ja wirklich auch der Beleg dafür. Und ich habe das ja in meiner, ich bin auch 40 Jahre Polizeibeamter gewesen. Also meine Anfangszeiten in Schleswig-Holstein, da war ich so klassischer Dorfscheriff.
Ja.
Das ist so das, was hier eben die Veedelsbeamte sind. Und wenn man dann in so einem kleinen Dorf, wenn man jeden kennt, wenn man die Jugendlichen aufwachsen sieht, wenn man auch sieht, dass sie teilweise Episoden von vielleicht falschem Verhalten haben, aber man sie doch steuern kann und sie wieder ihnen zeigen kann, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und dann die Zusammenarbeit aus so einem kleinen Dorf ist dann einfacher, aber auch in einem Veedel ist sie natürlich da. Und da seid ihr und du wirklich für mich wichtige Seismografen. Ihr seid genau wie, wir haben im Vorgespräch kurz mal über die Bahnhofsmission gesprochen. Ich bin in einem meiner Streifengänge, so nenne ich die ja, diese Stadtbesuche, bei der Bahnhofsmission gewesen. Und die Leiterin hat mir deutlich gesagt, die Bahnhofsmission ist auch so ein Seismograf. Da sieht man, wie die Stadt sich verändert. Da sieht man, wo die Probleme kommen. Und wenn man das alles zusammenpasst, die Information, dann hast du richtigerweise gesagt, natürlich hast du nicht den Anspruch, jetzt die absolute Wahrheit zu verkaufen, aber du bist ein wichtiger Baustein gewesen in den Jahren.
Und ich kann nur sagen, wenn du jetzt schon die Bahnhofsmission ansprichst, also ich meine, ich war bemüht oder habe mich bemüht, denen irgendetwas zurückzuspielen, denen in irgendeiner Form behilflich zu sein im Rahmen meiner polizeilichen Möglichkeiten, weil ich habe von denen ganz viel Hilfe bekommen. Auskünfte, eine kleine Vermittlungstätigkeit, weil ich mit irgendeinem nicht klargekommen bin, weil wir uns voneinander voneinander gestanden haben und gesagt haben, immer bevor wir uns jetzt ans Hemd gehen, wäre es einfach gut, wenn einer mal sagt, könnt ihr das auch friedlich regeln? Dass die auch über Hintergrundwissen verfügen, was eben nicht in Google steht und was in keiner Akte steht und was man auch nicht einfach so auf der Straße sieht. Das gilt auch für viele andere soziale Einrichtungen. Und da sich da auszutauschen, da so abseits irgendwelcher Legalitätsprinzipien da miteinander zu kommunizieren, das ist Gebot gewesen, aber das ist auch die Ressource gewesen, aus der meine Arbeit geschöpft hat. Und da muss ich auch dazu sagen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, zumindestens, sage ich mal, so der ein oder andere Polizeipräsident der Vergangenheit hat das auch mit Wohlwollen so erkannt und hat mich auch in dieser Arbeit immer wieder bestärkt. Das muss man schon sagen.
Ja, wenn man als Polizeipräsident, jetzt sag ich mal andersrum, das nicht erkennt, wie wichtig diese Arbeit ist, oder wenn man dann zum Beispiel das Amt des Oberbürgermeisters anstrebt und nicht erkennt, wie wichtig solche Veedelsbeamten, Bezirksbeamten oder in der Form, wie du das jetzt nicht so in der direkten fachlichen Beschreibung, aber was du über diese 12, 13 Jahre gemacht hast, das und vor allen Dingen auch die Art, es deutlich zu sagen, das zeichnet dich ja auch aus, so wie ich dich kenne, dich ja auch schon mindestens so lange. Du bist ja nicht jemand, der den Kopf einzieht, sondern der eher sagt, wo es wirklich Probleme gibt. Und das ist ja auch manchmal schwierig, dann
vorgesetzt. Ja, also ich bin, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich meine, ich habe auch viel, ich bin nicht, dem Streit bin ich nicht unbedingt aus dem Wege gegangen. Obwohl ich eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch bin, doch. Aber es gab auch Dinge, die mussten deutlich angesprochen werden. Und das darf ich auch. Und da bin ich auch manchmal mit auf die Nase gefallen. Aber ich denke, es ist mir im Laufe der Jahre durchaus gelungen, sag mal so, die Quote der gelingenden Kommunikation hochzuschrauben. Gut. Das muss ich schon sagen.
Okay, schön formuliert.
Aber du siehst ja auch, selbst bin ja auch ein Immi, genau wie du vorhin Schleswig-Holstein ansprachst.
Auch, wo kommst du her?
Auch ich bin ja Westfale, so von Geburt her, also richtiger.
Das ist, glaub ich, noch schlimmer.
Aber ich habe mich recht gut integriert in die Stadt, meine ich jedenfalls immer. Selbst wenn meine Schwiegereltern das kritisch sehen, aber sei es drum. Aber wir haben ja auch mal einen Polizeipräsidenten gehabt, der auch aus der gleichen Ecke kam wie ich, aus dem Großraum Coesfeld. Der ist übrigens auch Oberbürgermeister geworden. Also Andreas, die Zeichen stehen auf Gelingen.
Gut, und jetzt sage ich nochmal einen Satz zu der Immi-Geschichte. Natürlich sind die Kölner schon ein ganz wichtiges Völkchen und wir lieben ja beide diese Stadt. Aber manchmal kann man doch schon den Eindruck gewinnen, dass es vielleicht manchmal ganz gut ist, wenn auch mal Menschen von außen kommen und mal einen anderen Blick auf die Stadt machen.
Also das Kölner Leben, den Kölner als solches gibt es sowieso nicht, das ist immer so ein Gemisch und das ist auch gut so. Es gelingt hier vieles, weil eben Menschen von auswärts kommen, die was machen. Das ist schon mein Eindruck. Da brauche ich ja, das darf man ja gar nicht so laut sagen in Köln, aber wenn ich nur alleine an so einen Rosenmontagszug denke und wenn ich da über viele Jahre mit meinem Geschmölzchen den Zugweg gegangen bin, dann hat das deshalb funktioniert, weil Menschen von auswärts das organisiert und durchgeführt haben, damit die Kölner auch genug Zeit hatten zu feiern, weil die hatten wenig Zeit fürs Organisieren. Und so gilt das auch, glaube ich, für viele. Ja, ich sprach den anderen, deinen Vorgänger Oberbürgermeister an. Der ist von außen gekommen und hat Oberbürgermeister gemacht, damit die anderen ihren Spaß haben konnten. Also Köln lebt von der Befruchtung von außen. Das ist in der Tat so.
Gut. Jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt bist du an einem auch für mich als Gewerkschafter historischen Tag dann in den wohlverdienten Ruhestand am 1.5.
Oh ja, Jahres. Der 1.5., ne? Der Tag der Arbeit, für mich der erste Tag der Nicht-mehr-Arbeit. Hat mir wirklich sehr gefehlt. Das waren sind so Einsatzanlässe, die habe ich viele, viele Jahre gemacht. Also beim DGB-Kundgebung so das Spitzen- oder Schlussfahrzeug zu machen, meistens das Spitzenfahrzeug wegen der Ortskenntnisse. Aber auch so viele andere Sachen, die vor Leichnam zum Beispiel, als wichtigstes, auch wichtiges kulturelles Ereignis. Viele so Sachen wie Gamescom jetzt oder so. Das sind schon so Wegmarken, die man über viele Jahre gemacht hat, wo man auch dann zurückgreifen konnte auf Bekanntschaften, auf Gewohnheiten, die Arbeit deutlich erleichtert haben. Ja, das müssen jetzt andere machen.
So ist gut, das müssen die jetzt machen, aber für jemanden, der das so lange, ist das ein Einschnitt. Und aber jetzt, wenn du, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate, zwei Monate her, aber natürlich Corona ist ja eine besondere Zeit. Ja. Das hat ja in der Stadt auch vieles verändert. Ja. Das ist ein eigenes Thema nochmal. Aber wenn du jetzt so langsam, wenn du mal so zurückschaust und sagst, wenn du denen, die das diese Arbeit jetzt machen oder die verantwortlich sind, und das sage ich auch mal, wenn ich das Amt anstrebe, würde ich auch gerne ein paar Ratschläge von dir bekommen. Welche Rolle spielt die Stadt bei diesen Netzwerkarbeiten? Wie wichtig ist das Ordnungsamt? Wie wichtig sind diese Partner? Und ich will es mal positiv formulieren, kann man da noch nachbessern?
Ja, also Ratschläge ist ja immer schwierig, weil da will ich ja keinem eine Kerbe hauen. Ein großer Teil der Arbeit der letzten Jahre bestand natürlich darin, genau zum Beispiel konkret mit den Kolleginnen und Kollegen vom Ordnungsamt zusammenzuarbeiten. Da gibt's Vorläufergeschichten, wie zum Beispiel die Fußgängerzonenstreife, die sogenannte oder auch Citystreife, der Lärmwagen und jetzt ganz konkret dann eben die Anlaufstelle am Dom, die ja vor in der Frittenbude war. Aber das sind Dinge, die sind intensiv. Die gibt's im Bereich von Opari, also
auf den Ringen.
Sicherheitskonzept Ringe. Da kommen noch andere Ämter dazu, da kommt noch das Ausländeramt, da kommt insbesondere auch die Stadtkasse mit großem Erfolg dazu. Das ist eine so erfolgreiche und richtige Arbeit. Also das ist schon, und die Gewerbeaufsicht, Gastronomiewesen, also es gibt da so viele Überschneidungen.
Das ist ein Netzwerk.
Gibt es so viele Überschneidungen und so viele nicht abgrenzende Zuständigkeiten, sondern sich ergänzende Zuständigkeiten. Also wer das nicht beherzt ergreift, der müsste wirklich mit einem Klammersack gepudert sein. Das ist, und wir haben auf allen Seiten, in allen Behörden haben wir in irgendeiner Form Defizite im Bereich der Ausrüstung, der Zuständigkeiten, der rechtlichen Möglichkeiten, des Personals, wie auch immer. Wir können uns nur über diese Zusammenarbeit in irgendeiner Form kompensieren, ausgleichen
und Erfolg schaffen.
Jetzt könnte man immer kritisch sagen, klar, Polizisten sind etwas anders sozialisiert als städtische Mitarbeiter. Das ist so. Da gibt es ja auch gute und beste Gründe für. Vielleicht haben wir es den Engländern nach dem Krieg zu verdanken oder wem auch immer, wo die geschichtlichen Wurzeln herkommen. Aber ich habe die Zusammenarbeit gerade mit dem Ordnungsamt in diesem Bereich, Citystreife, Opari, Anlaufstelle, als wirklich wegweisend und als zukunftssicher gesehen. Klar kann man da nachsteuern und nachbessern, und da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man dem Eindruck entgegenarbeitet oder wirklich dafür Hinweise liefert, dass die Kollegen und Kolleginnen bei der Stadt nicht ab einer gewissen Hierarchie in ihrem Engagement auch ausgebremst werden, weil man möglicherweise irgendetwas für politisch vielleicht nicht so für ganz ideal oder für glücklich oder für wünschenswert hält. Also da habe ich.
Also sie brauchen Rückhalt, ne?
Die brauchen aber massiv Rückhalt. Die müssen ja Dinge, die zum Beispiel ganz spannend sind, an denen man auch Geld verdienen kann, Kippen und Co., da gibt es wenig Einschränkungen. Aber es gibt auch andere Dinge, wo ich mir das Engagement städtischer Dienststellen sehr wohl und sehr gewinnbringend vorstellen kann, wo man aber immer wieder den Eindruck hat, irgendwie sagen die Leute auch sowas, das sollen wir nicht oder das können wir nicht oder... Nicht nur in dem Bereich, auch wenn ich mir zum Beispiel in der Hohe Straße die Ladezeiten im Bereich angucke, dann sind das einfache Sachen, die man von städtischer Seite, sag ich mal so, auch durchaus verträglich und auch kooperativ regeln kann mit der Händlergemeinschaft, mit den Logistikern. Aber da gibt es so viele so unnötige Belastungen und Belästigungen. Und wenn dann jemand vom Ordnungsamt da gerne mal auch, sag mal so, für Ordnung sorgen möchte, für Sauberkeit oder wie auch immer, und der wird dann zurückgepfiffen, schlecht. Was ist mit der ganzen
Rat? Darf ich mal ganz kurz auf die Händler kommen da. Ich bin gestern gerade mit den Eigentümern da und auch mit Geschäftsinnen.
Und die tun viel,
Darauf wollte ich genau hinaus. Also ich glaube nicht, dass die etwas dagegen hätten, sondern das, was mir gestern zurückgespiegelt wurde, sind, sie suchen nach Regeln. Deswegen springe ich da rein, weil die haben das gleiche Bedürfnis, die wollen auch bestimmte Sachen, akzeptieren sie auch, die sie nicht machen dürfen, aber dann sollen sie alle nicht machen. So, das ist das Entscheidende.
Also das, in unseren Gesprächen, die ich auch mit dieser Sektion hatte, muss ich auch sagen, gerade die Anlieger, es sind natürlich auch viele Fremde, also nicht Kölner Anlieger und so.
Es
gibt viele und die sind zum Teil wirklich mustergültig auch sozial engagiert. Die tun verdammt viel. Ich habe denen gesagt, tragt das nach draußen, verkauft eure Leistung, aber ich sage, und dann müsst ihr gegenüber der Stadt zum Beispiel auch mal klar machen, was ihr alles schon so leistet, und dann soll die Stadt euch nicht nur in die Pflicht nehmen und euch mit irgendwelchen und euch irgendwie vertrösten, sondern die müssen das in irgendeiner Form honorieren. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ihr von der Stadt etwas fordert und zu Recht fordert, dann müsst ihr euch auch an bestimmte Regeln halten. So, das ist einfach leicht, und sich zum Beispiel an die Zeiten halten, 10 oder 11 Uhr, das ist easy going, das kann man einfach machen, da kommt man auch zusammen, das ist ja auch, und wenn dann eine Ausnahme gebraucht wird, ist eine Ausnahme in Köln auf jeden Fall möglich, aber wenn einer permanent und pausenlos und asozial diese Regeln zu seinen Gunsten auslegt, ich meine, dann muss ich einfach dem Mitarbeiter der Ordnungsbehörde auch mal recht geben und sagen, schreite ein, koste es, was es wolle. Ne? Das muss man sagen.
Also Konsequenzen.
Da würde ich mir auch einfach mehr Konsequenzen manchmal wünschen.
Die ganze Verkehrssituation in der Innenstadt ist ja gerade jetzt aktuell ein Riesenthema.
Auch ein Thema habe ich besser gewusst, ja.
Es gibt Pläne auch von Bezirksvertretungen, auch vom Rat beschlossen und jetzt also diese Umsetzung, die jetzt passiert und auch die in Corona passiert, wo man schnell irgendwelche Ad-hoc-Maßnahmen machen will, ich halte da gar nichts von, sage ich ganz ehrlich. Wir müssen Gesamtkonzepte haben. Ja. Es ist schwierig, aus einer 2000 Jahre alten Stadt etwas ein vernünftiges Verkehrssystem zu machen.
Ich sage ja auch immer, ne, wenn Leute sagen, es ist alles so schwierig hier, ich sage, ja Leute, die Stadt ist von den Römern gegründet worden und nicht von Navi-Ingenieuren. Das ist ja auch dran. Das heißt, das ist alles ein bisschen schwierig. Und deswegen bin ich auch deswegen klappt auch sowas wie, das ist ja alles kleinteilig. Man kann ja im Grunde alles zu Fuß gehen. Nichtsdestotrotz müssen die Geschäfte beliefert werden. Die Feuerwehr muss da durch und das Taxi muss auch die alte Dame zu ihr hinbringen. Das ist aber auch keine Frage. Mhm. Nichtsdestotrotz, aber ich habe zum Beispiel ganz am Anfang meiner Bezirksdienste habe ich ein Konzept mal so aus der Hand geschrieben, wie man sowas aus meiner bescheidenen Hausmeistersicht sowas machen könnte. Da ist mir ganz klar bedeutet worden, sowohl innerhalb meines Hauses als auch natürlich von städtischer Seite, stecken Sie das mal weg, das ist nicht opportun und wie auch immer. Jetzt sehe ich auf einmal ganz viele Dinge, sind jetzt auf einmal besprechbar, machbar. Jetzt machen das natürlich Ingenieursbüros, die malen das viel schöner und die haben da auch einen ganz anderen Hintergrund und die Skizzen
sind... Könntest du auch besser erklären.
Ja, natürlich.
Die PowerPoint-Präsentationen
sind alles besser. Ist viel, viel besser, aber einige von meinen Gedanken, denke ich mir, hui, da sind sie ja wieder. Ja. Ne? Also manchmal muss man einfach auch der Zeit ihre Chance geben. Das ist auch eine Erfahrung, die ich im Laufe des Lebens gemacht habe. Nicht nur die Idee muss gut sein, sondern auch der Zeitpunkt muss stimmen, wann so eine Idee dann durchschlägt.
Das ist das eine, Burkhard. Aber du hast vorhin ja auch gesagt, diese Erfahrung oder das, was man vor Ort mit den Füßen auf der Straße. Mhm. Also ich sag mal, meine politische Erfahrung, und das ist auch etwas, was ich mir als Oberbürgermeister wünsche, ist eben eine Mischung aus Fachpersonal und denen, die... Ja. täglich auf der Straße sind. Weil wenn man in bestimmte Bereiche nie reingekommen ist, ich bin zum Beispiel gestern auch im Columba-Viertel gewesen und da gibt es eine Einbahnstraße, ich weiß den Namen jetzt nicht, da ist ja glaube ich der kürzeste Fahrradweg Deutschlands, der ist glaube ich 10 Meter lang, sogar noch gegenläufig zu einer Einbahnstraße. Ich weiß nicht, welche Fachleute sowas gemacht haben. Ja, wenn wir das sehen, sagen wir, das kann nicht wahr sein.
Also wenn ich bei einer solchen Gelegenheit zum Beispiel auch Radkonzepte unten in der Südstadt, da St. Georg und sowas, da haben wir gute Erfolge erzielt im unmittelbaren Austausch mit der Straßenverkehrsbehörde. Mhm. Ganz schnell, ganz kurz hatten wir innerhalb von wenigen Tagen für die Schüler da Platz geschaffen, dass die mit ihrem Rädchen bis zur Schule gekommen sind. So. An anderen Stellen klappt das halt nur weniger so. Vielleicht fehlen da die Anlässe, dass man da irgendwie auf die Leiter klettern kann und dann etwas eröffnen kann, weiß ich nicht. Und sag mal so, wenn mir der Kollege vom Straßenverkehrsamt und vom Straßenbau erklärt, wieso, weshalb, warum, dann muss ich sagen, Mensch, das ist ja doch alles richtig und da gibt's ja auch gute Gründe für und das ist alles durchdacht und es gibt ja keine Maßnahmen ohne Nebenwirkungen, das habe ich ja auch alles vielleicht nicht so auf der Pfanne, aber... Manchmal denke ich dann auch so als Hausmeister, als Schutzmann, und dann denkst du, meine Güte, was tut man sich da schwer? Das könnte leicht sein. Mhm. Ne? Klar, man muss jetzt erst abwarten, bis die Grube wieder zu ist und hin und her und hin und her. Aber gerade auch in der Verkehrsaufklärung, in der Schularbeit zum Beispiel.
Richtige Arbeit.
Da haben wir ganz viele Sachen wirklich an Ort und Stelle und schnell und auch günstig geregelt. Und dann muss man eben zum Beispiel auch einer Bürgerinitiative mal in der Kürze der Zeit wirklich erklären, dass Lichtzeichenanlagen und Ampeln nicht immer der Stein des Weisen sind, sondern dass es pfiffige Lösungen gibt, die auch viel billiger sind und die man bei der Stadt auch viel besser durchsetzen kann. Das ist uns nicht immer, aber oft gelungen und da bilde ich mir auch ein bisschen was drauf ein. Das ist aber der richtige Weg.
Ja, und das kann nur passieren, wenn jemand da ist, der mit den Leuten auch vertrauensvoll umgeht und mit denen und
das beides muss stimmen.
Muss ein Polizist oder eine Polizistin sein. Ja. Das muss ein Ordnungsamtsmensch sein. Das müssen Verkehrsleute sein. Genau. Also die Kommunikation zwischen den Einzelnen mit der Bevölkerung, die muss wieder konsequent
Für diesen Teil der Aufträge und unserer bearbeitet. Es gibt andere polizeiliche oder auch sag mal so kommunale Aufträge. Großveranstaltungen, da ist ein anderes Konzept fällig. Da müssen Leute, das müssen die machen. Im Bereich von Lagebeurteilung, im Bereich von Aufklärung, denke ich mal, sind wir immer gut beraten, uns auszutauschen. Da sind zum Beispiel Konzept, Projekte, Stäbe gut beraten, auch mal eben auf die Schuhsohle zu gucken. Wenn es darum geht, das Gesamte zu organisieren, dann ist unser eins gut beraten, da auch, einen Stabsmenschen das machen zu lassen. Der kann das besser, der hat mehr Überblick.
Das haben wir 2006 bei der WM ja hier gemacht. Da war ich auch in diesem Stab mit drin als Öffentlichkeitsarbeiter mit dem damaligen PI-Leiter Udo Berendes. Ja. Und da saßen Medienleute, da saßen Stadtleute, Verkehrsleute. Mhm. Und wir haben viele Probleme im Gespräch gelöst und gut für die Stadt. Und ich glaube, alle, die diese 14 Tage hier in Köln erlebt haben, sprechen positiv davon, weil das alles miteinander, das war nicht die Leistung eines Einzelnen.
Nein,
das ist nie die Leistung eines Einzelnen. Das Kollektiv von Fachleuten, die das dann gemacht haben.
Einen großen Teil meiner Arbeit konnte ich auch nur machen, weil der Hintergrund korrekt, sauber und formell und alles in Ordnung war. Natürlich, sonst ist das Hampelei, sonst franzt das aus oder da kriegt man überhaupt keinen Überblick mehr drüber. Aber die Mischung sollte stimmen und für diese Mischung wäre es, und darauf wolltest du ja raus, diese Mischung wäre gut, wenn es dann organisiert ist, dass es sowohl von städtischer Seite, Ordnungsamt, oder eben von polizeilicher Seite der Bezirksbeamte, dass wir da eine Struktur haben, die das, auch gewährleistet und die diese Strukturen, auch vor Missbrauch sichert. Mhm. Ne, wenn wir jetzt in der Stadtmitte zum Beispiel wieder unsere ganz normalen 10 Bezirksbeamte und Beamtinnen installiert haben, so wie das früher war. Da kann man drüber diskutieren, dass wir auch schon andere Konzepte haben.
Gut, aber ich wäre dafür, sag ich dir.
Dass das eben viele mehr machen. Dann gab es immer schon, die Idee oder die Überlegung, diese innenministeriell vorgegebenen Zahlen wie 1 zu 10.000 Einwohner oder sowas, das ist eine gute Zahl, das ist auch nachvollziehbar, aber das stimmt für die Kölner Innenstadt, ist das zum Beispiel...
Die gilt für Sauerland,
ganz genau schwierig, wie für die Innenstadt ganz, ganz schwierig. Die gilt auch vielleicht für den Ostfriedhof, aber da machen die Leute auch keine Mucken. Aber wir haben alleine 6 Millionen Touristen zu normalen Zeiten. Da haben wir einfach andere Rechengrößen. Und das haben wir auch, verantwortliche Damen und Herren haben das ja auch längst erkannt. Aber es wäre gut, wenn wir in diesem Bereich auch mal irgendwie weiterkommen. Und wenn dann intern natürlich klar, wenn die Leute, die dann diesen Job tun, auch machen möchten, dass man sie das dann auch tun, bitteschön tun lässt. Das wäre natürlich schon ganz schön klasse. Da gibt es immer Zeitereignisse, die daran rumzerren, ist klar. Wenn eben irgendwo das Archiv einstürzt oder wenn irgendwo der Haufen marodiert, dann muss die Polizei dahin, da kann das kein anderer, da kann man...
Das ist auch keine Prävention.
Und da müssen wir erstmal das regeln und das kann auch nur die Polizei und das machen wir auch, da gibt es auch, glaube ich, von der Motivation oder von der Einstellung her auch keine Probleme, aber danach sollte dann die Bezirksbeamtin auch wieder in ihren Bezirk gehen. Und die sollten sich dann ergänzen und die sollten dann auch, diese Grenzen, das sollten dann eigentlich mehr Verbindungslinien sein als Grenzen. Genauso finde ich eben, dass eben die Zuständigkeitsregelung zwischen Ordnungsbehörde und Polizisten, das sollten Verbindungszäune sein.
Also keine Trennlinien.
Nein, das sind Gartenzäune, über die man sich unterhält.
Ja.
So. Und dann geht man gemeinsam zum Tor und dann geht man da gemeinsam durch. Und das ist meine Vorstellung. Ist vielleicht ein bisschen Blauäuge dran, aber...
Nimm es nicht immer so weit runter. Ich glaube, wer uns bis jetzt zugehört hat, der hat auf jeden Fall gemerkt, dass du für diese Arbeit gebrannt hast oder immer noch brennst und dass du, glaube ich, auch ein authentischer Zeitzeuge bist dafür und auch wichtige Ratschläge hast. Und trotzdem komme ich jetzt mal zu der Frage, wir haben über den 1.5. schon gesprochen. Was macht Burkhard Jahn denn jetzt?
Ja, was macht er jetzt? Er möchte nicht hemmungslos der Firma Mama Tuma zum Opfer fallen. Aber ich habe auch im Vorfeld ja schon, rund um Dom und Altstadt Menschen und Institutionen den Hinweis gegeben, dass ich mich gerne mit den mir zur Verfügung stehenden Kompetenzen und Motivationen weiter gerne einbringen möchte. Das tue ich auch und weniger jetzt um den schönen Mammon wegen. Aber ich möchte mich schon noch so ein bisschen sehen lassen in der Stadt. Und wenn ich irgendwo aushelfen kann bei irgendeiner Kunstaktion oder bei irgendeiner sozialen Aktion, dann bin ich dabei, dann mache ich das. Quasi hauptberuflich bin ich weiterhin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung engagiert. Das Engagement baue ich jetzt auch noch ein bisschen aus.
Und du bildest junge Polizisten und Polizistinnen aus.
Genau, die Hochschule ist ja dafür zuständig, unseren Nachwuchs unter akademischen Akzenten zu auszubilden. Und da habe ich einen Lehrauftrag und den werde ich noch zumindest eine Zeit lang befüllen. Ich möchte nicht in die Falle gehen, wie ich sie früher auch schon mal erlebt habe, dass man sich da unentbehrlich macht und dass man dann nur noch Geschichten aus dem Krieg erzählt, sondern ich möchte das so lange machen, wie meine Erinnerung an die Jetztzeit noch trägt und dann eben aus dieser Zeit meinen praktischen Beitrag leiste. Ja, das wäre so meine Sachen. Und ansonsten engagiere ich mich zu Hause und kümmere mich darum, dass die Familie gut durch die Zeit kommt, dass mein Garten gut wächst. Ja, das sind so die Dinge.
Christliches Engagement, das klingt ja ab und zu ein bisschen durch. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig für dich.
Was sagtest du, christlich?
Ja, oder katholisch.
Oder? Das ist richtig. Mein Herkommen ist ohne Frage. Ich bin in einem christlich-landwirtschaftlichen Kontext aufgewachsen. Das hat sich hier so im Kölner Bereich fraglos in so eine kölsch-katholische Ecke entwickelt. Ich bin zweifellos ein Befürworter des Subsidiaritätsprinzips und ich bin auch ein Anhänger der katholischen oder christlichen Soziallehre. Das Vorbild, den Kardinal Höffner, noch auch persönlich im Auge. Und ich glaube, dass sich das auch politisch gut einbinden lässt in den normalen Sektor dessen, was Politik in dieser Stadt tun kann. Ich habe insbesondere gerade so in Köln den Eindruck, dass es gar nicht so sehr um Parteien und so geht, sondern dass es da tatsächlich so um Lebensanschauungen geht. Und die kriegen dann manchmal auch einen parteilichen Namen. Ich würde mich freuen und ich würde mich engagieren, wenn es in Köln, sage ich mal, so geordnet, sicher, aber auch sehr sozial und fürsorglich zugeht. Und wer sich dafür engagiert, den unterstütze ich.
Für mich sind im Moment so zwei Menschen aus diesem klassischen christlichen Bereich bei der evangelischen Kirche, der Pfarrer Mörter, aus der Südstadt.
Auch ein wichtiger Netzwerkpartner.
Und Meurer.
Auch ein wichtiger Netzwerkpartner.
Ja, aber auch überzeugende Leute. Ja. Das sind Menschen, die stehen, die sind auch, gerade auch bei Meurer, der ja auch in der Christlich-Demokratischen Union ist, aber dem geht es nicht um Parteien, dem geht es um die christliche Soziallehre.
So, und der hat ja auch mal ganz klar gesagt, sowohl mir persönlich in der Bahn, wenn man ihn abends auf dem Nachhauseweg sieht.
Ja, der ist ansprechbar.
Als auch so, der hat gesagt, der hat auch gerade für uns Bezirksbeamte, hat er ja nochmal richtig Wort eingelegt. Der hat gesagt, der Bezirksbeamte, die Bezirksbeamtin ist der Kern der polizeilichen Arbeit. Macht sich Sicherheit und Ordnung dran fest. Das ist der Teil, den es zu fördern und zu finden. Da bin ich ihm ausdrücklich dankbar, weil das ist motivationspur. Mörter war immer der Ansprechpartner für mich in der Südstadt-Szene und so weiter. Und ich kann mich an einen Vorfall erinnern, da hat mich meine hohe Führung gefragt, meinst du könntest mal mit dem reden? Ich sag, wo ist das Problem, dass ich mit ihm nicht reden könnte? Wenn er mich rausschmeißt, ist das immer noch in Ordnung. Aber selbstverständlich kann Burkhard Jahn mit Mörter reden. Ja, aber natürlich. Und wir sind zu einem guten Ergebnis für einen schwierigen Fall gekommen.
Gut. Und das ist genau das, was ich meine. Und das, was der Meurer gesagt hat, Pfarrer Meurer, das ist ja, das versuche ich ja schon seit langem auch in diese Stadt hineinzubringen. Und für mich sind eben diese sogenannten Fädelsbeamten, Bezirksbeamten oder Schwerpunktbeamten.
Deswegen habe ich auch speziell die Nachfolgerin für den Bezirk, der da unten zuständig ist. Die Kollegin habe ich auch ganz konkret dem Herrn Mörter auch.
Gut.
Die habe ich bekannt gemacht und ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Die Übergabe der Netzwerke in die nächste Generation, genau. Das ist ja auch ganz wichtig.
Fairerweise muss ich sagen, das hat nicht bei allen so gut geklappt. Das ist halt der Eile und der Zeithektik auch geschuldet und an einigen anderen organisatorischen Schwierigkeiten. Aber das war mir insbesondere für den Bezirk war mir das schon sehr wichtig, weil sich da auch gerade in dem Bezirk eine ganz, ganz wichtige soziale Einrichtung, sprich die Vorgebirgsstraße, die Anlaufstelle für die Osteuropäer befindet und auch die Winterhilfe, die wirklich die auf Zusammenarbeit, auf Austausch nicht nur angewiesen sind, sondern die genau davon leben. Die dann insbesondere auch städtische Dienststellen, polizeiliche Dienststellen, aber auch andere, auch massiv entlasten, weil viele Sorgen kommen in der Hierarchie der Stadt überhaupt nicht an, weil sie eben von solchen Einrichtungen längst erledigt sind, ganz klar.
Das macht Köln ja auch aus.
Das macht mir auch die Arbeit, das hat auch diese Arbeit in dieser Stadt ermöglicht. Bei allem, was man sagt, boah, die kriegen es nicht auf die Reihe, hier ist vieles möglich. Da wäre manchmal eben ganz hilfreich, dass es da den O-Ton ja, der Hierarchie gibt.
Die Unterstützung.
Dass Präsident, Oberbürgermeister, wer auch immer, oder der Amtsleiter sagt, das hätte ich gerne so, das wünsche ich mir so.
Da stehe ich vor und hinter.
Das will ich so haben und das unterstütze ich auch und da gebe ich meine Originalauskünfte. Ich glaube, dass das manchmal fehlt, dass da noch Platz für
Luft nach oben
für
ist,
Politur ist, ja. Mhm.
Also das ist ja auch was, du hast ja diese besondere Situation oder Rolle von Polizeibeamten. Ich bin ja auch fast 4 Jahrzehnte in diesem Bereich tätig gewesen und das prägt natürlich. Und wir sind gewohnt, wir haben mit Führung eigentlich kein Problem, wir haben mit Verantwortung kein Problem und wir haben auch mit Entscheidungen kein Problem. Und das so ist etwas, was ich mich immer, woran ich mich immer dran erinnere und auch sage, das ist eine Geschichte, die muss ich mit in eine solche Funktion, wenn ich sie bekomme, auch rübernehmen und damit die Menschen auch klar wissen, was der sagt, macht er auch und vor allen Dingen auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist ja in unserer Firma, wie du immer so schön sagst, auch ganz wichtig, dass die auf der Straße sind, wissen, dass ihre Vorgesetzten, Frauen und Männer vor ihnen stehen.
Keine
und
Frage.
Ihnen nicht irgendetwas sie im Regen lassen stehen
und,
lassen.
Und da muss man natürlich auch sag mal so fairerweise gegenüber der Stadt natürlich auch sagen, da hat so ein Polizeipräsident oder so ein Inspektionsleiter, hat es da natürlich auch ein bisschen leichter, weil er kann auf bestimmte Strukturen aufbauen, auf grundsätzliche Einstellungen bei Polizisten. Und im Zweifelsfall wird dann am Ende immer, wissen wir ja, als wir diesen Beruf gewählt haben, wissen wir, am Ende kann es sein, dass einer sagt, das machen wir jetzt so und dann gilt es. Und dann wird Freiwilligkeit hergestellt. So, das ist ja erstmal schon mal gut und da kann sogar so ein Polizeipräsident, der weiß, am Ende, wenn es zum Schwur kommt, da kann ich mich darauf verlassen, die Männer machen das, die Männer und die Frauen machen das.
Aber die können sich auch
ihn verlassen. Das ist bei Städten natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Das ist beim Start-up sehr schwierig, führungsmäßig, das ist aber auch bei Städten viel wichtiger. Während so ein Polizeipräsident vielleicht hingeht und sagt, also wir müssen über bestimmte Sektionen der Arbeit oder über die Qualität von Arbeit oder über, da müssen wir mal drüber reden und da müssen wir auch drüber streiten, habe ich manchmal so bei bestimmten anderen Institutionen und Behörden den Eindruck, dass wir uns erstmal über die Grundsätze der Arbeit überhaupt unterhalten müssen. Warum kommen wir eigentlich überhaupt hier 8 Stunden und das Ganze noch 5 Tage die Woche?
Auch für wen?
Das ist schwierig. Also die Herausforderung ist da eine andere. Da ist Polizei vielleicht auch ein bisschen privilegiert.
Aber gerade weil das solche Schwierigkeiten oder Herausforderungen sind. Es ist ja möglich. Es ist aber man muss es anpacken und man muss auch den Leuten.
Aber sag mal so, da hast du auf jeden Fall, sag ich mal so, Privileg und Erfahrungsvorteil. Vielleicht auch die besondere Herausforderung, dass man das natürlich ein Werkzeug nicht an jedem Nagel passt. Aber es ist vielleicht der richtige Weg und ich glaube, dass der Kölner das auch gutiert, dass er auf der einen Seite sagt, so das Italienische in mir, das trägt dazu bei, dass man sich gut vertragen kann, dass man sich auch wieder begegnen kann. Aber wenn mir einer mal so ein kleines bisschen verklickert, wie es richtig ist und so ein Tritt, der wäre ganz gut. Ich glaube, der Kölner könnte das vertragen. Ne? Denn es ist ja auch so, der Kölner als solches tut sich auch mit anderen Leuten weh. Beispiel ist immer der Kardinal Meißner. So, ne? Was habe ich da alles schon gehört über den, wie bekloppt der ist und wie doof der ist und wie konservativ und wie auch immer. Der Kölner als solches, wenn er aber mal mit ihm im Gespräch war und wenn er nur über 30 Meter im Gürzen nicht entfernt war, ja, das ist ein Jodemann, ne? Und überhaupt, ich habe mich mit dem herrlich unterhalten. Also der Kölner mag das durchaus, dass man ihn auf der einen Seite leben und leben lässt, aber ihm auf der anderen Seite so ein kleines bisschen Führung anbietet.
Gut, danke dafür. Also das war jetzt, ich will nicht sagen, ein schönes Schlusswort, aber wir haben jetzt eine ganze Zeit uns unterhalten und das könnte ich auch so weitermachen und ich sage dir auch zu, vielleicht nicht in diesem Rahmen, aber ich werde weiterhin auf deinen Ratschlag hören und da gehört eben auch dazu, dass man vielleicht auch mal kritisch hinterfragt wird, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich danke dir persönlich für deine Arbeit hier in Köln, für die Menschen und für das und auch das ganze Engagement, was du hast. Ich hoffe, dass du noch lange mit deiner Familie und mit den vielen sozialen Arbeiten oder auch mit den Ausbildungsinhalten für junge Polizisten Polizistinnen und Polizisten dieser Stadt hilfst und der Polizei hilfst. Burkhard, ohne dich wäre Köln ärmer. Und danke dafür und danke für das Gespräch und komm gut nach Hause.
Ja, und danke. Und ich freue mich darauf, dass du viele von den treuen Kooperationspartnern pflegst. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Danke.